Moin und willkommen zu dem Paranormalen Archiv. Wir sind das Ruinentaucher-Team.
Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin's, Tobias.
Und ich bin Alex. Und heute reden wir wieder einmal über einen Hörerwunsch, dass sich das jetzt mehrere Leute gewünscht haben, und zwar um oder über den Aokigahara-Wald.
Ja, da muss ich sagen, das ist mehr Mythos, als dass es wirklich eine große Geschichte drum gibt.
Richtig, ja, das sehe ich, denke ich mal, genauso. Da haben wir wieder in Listen verfluchteste Wälder der Welt oder unheimlichste Wälder. Es gibt ja sogar YouTuber aus Deutschland, die extra nach Japan reisen, nur um in diesen Wald hinzugehen. Und dabei ist dieser Wald eigentlich total schön.
Genau.
Und das habe ich jetzt bei der Recherche auch wieder gemerkt. Der zweite Name von diesem Wald ist auch Jukai, bedeutet das Baummeer von Fuji. Und das hört sich viel, viel schöner an.
Genau. Das kommt nämlich daher, dass er an der Nordseite vom Fuji liegt, mhm. Also zwischen den Gemeinden Fuyakawaguchiku und Narawazawa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, nehme es mir nicht übel. Mein Japanisch ist nicht so gut.
Sonst kann man sagen, 100 Kilometer von Tokio circa entfernt.
Ja. Größe 30 Quadratkilometer und ein Bewuchs von 1000 bis zu einer Höhe von 1300 Metern.
Mhm.
Ist entstanden 864 nach Christus, nach einem 10-tägigen Vulkanausbruch des Fuji, dessen Lavaströme das heutige Bodenfundament bildeten, die Aokigahara-Lava. Und die ist ziemlich brüchig und porös. Also das ist gar nicht so fest, wie man denkt, sondern da sind ganz, ganz viele Luftlöcher noch drin und so weiter. Und deswegen können die so schön wurzeln und sich über durchschlängeln und so groß werden.
Ich habe auch gelesen, dass aber dann wiederum, dass die Bäume nur eine gewisse Höhe erreichen können, wegen dieser Lava.
Genau, weil die dann wieder umfallen.
Richtig, genau.
Also die ältesten Bäume sind nämlich nur 200 Jahre alt und der Wald ist ungefähr dann 1200 Jahre alt. Ja, genau. Teile des gehören zum Nationalpark und stehen seit 1926 unter Denkmalschutz. Also das heißt, sie müssen wirklich auch viel tun dafür, dass der Wald halt so bleibt, wie er ist.
Ja, das glaube ich. Und vor allen Dingen auch, wie wir jetzt gemerkt haben, die japanische Regierung arbeitet sehr, sehr stark daran, diesen Ruf von diesem Wald umzuändern, weil das halt ein super beliebtes Ausflugsziel ist. Das ist wunderschön in der Natur dort.
Genau.
Und das, was die westliche Kultur über diesen Wald sagt, prägt zwar schon viel, aber die versuchen, den Ruf jetzt immer weiter zu ändern.
Ob das gelingt?
Dafür ist er zu stark. Das ist ja wie der Hoyabatsu. Ne? Das ist einfach zu viel Mythos, zu viel Hollywood, zu viele Geschichten.
Obwohl, er hat auch wunderschöne Naturdenkmäler. Das ist der Narusawa, die Eishöhle.
Ja, stimmt.
Die Fukago-Windhöhle. Dann gibt es da noch die Drachenpalasthöhle und die Salko-Fledermaushöhle. Die sind alle entstanden durch diesen Vulkanausbruch. Und die sind, was man so von dem Foto sieht, wunderschön. Mhm. Ne? Die sehen richtig super aus. Also eigentlich wirklich ein sehr schöner Ausflugsort.
Ich habe mal spaßeshalber Videoaufnahmen gesehen von diesem Parkplatz. Der ist immer voll. Also das ist nicht so, dass der leer ist und dass da jeder Angst hat hinzugehen. Da sind immer Reisebusse, da sind immer Touristen. Also
ja, also so schlimm kann er gar
nicht
sein.
Das kann gar nicht so schlimm und unheimlich sein, genau.
Und eine Nationalstraße, die Nummer 139, führt direkt durch. Das ist nochmal ganz wichtig für später.
Das ist auf jeden Fall wichtig für später. Da gibt es nämlich die eine oder andere Geschichte. Genau, so jetzt aber, wenn das alles so toll ist und so schön ist, warum berichten wir überhaupt darüber? Und zwar, ich würde mal sagen, die Hauptsache, warum der Wald in so einen Ruf bekommen hat, ist wegen seinen Suiziden, also seinen Selbstmorden, die dort stattfinden. Der Mythos geht halt so, dass die Leute wirklich die 100 Kilometer aus Tokio hinfahren, um sich dort in der Einsamkeit umzubringen. Zumindest wird das über Hollywood so suggeriert. Und ja, dort bringen sich Leute um, aber nicht so viel, wie man jetzt daraus schließen könnte. Wenn man mal die Geschichte betrachtet, 1340 war der allererste dokumentierte Selbstmord, der eigentlich gar kein Selbstmord war. Das war ein Mönch, der hat diese ewige Meditation, wie sagt man, ausgeübt, praktiziert. Und da änderst du deine Ernährung und du mumifizierst beim Meditieren, bis du eine Mumie geworden bist. Und ja, man könnte jetzt sagen, das ist ein Selbstmord, aber ich finde, das ist eine rituelle, spirituelle Praktik.
Bei denen.
Bei denen, ja,
Ja, aber
richtig.
das machen ja viele Mönche,
Richtig.
auch in Indien.
Genau.
Also man sieht die ja dann auch irgendwann mal, wenn
Die
man so
werden
dokumentiert.
ausgestellt, genau.
Genau, richtig. Und wie mager die sind, nur diese Haut und so. Ja, im Grunde genommen Selbstmord, ja.
Und die echten Selbstmorde, die sind ja erst jetzt 1900 passiert. Ich meine, du hast jetzt zwei von den allerfrühesten einmal gefunden.
Genau, und zwar eine Mutter mit ihrem Kind von 1954 und dann nochmal ein Arbeiter von 1955.
Und dann fing auch schon die Zeit an, wo zwei wichtige mediale Sachen diesen Selbstmordhype nochmal in die Höhe getrieben haben. Und zwar war das eine Sendung, die eine Fernsehsendung, die hieß Turm der Welle. Die hat das Ganze so ein bisschen gestartet, indem sie das gesagt haben, dass das normal ist. Und ein Roman, der 1961 erschienen ist, wo der Hauptcharakter in den Roman eben geplant hat, in den Wald hineinzugehen und sich dort umzubringen. Und das hat das Ganze so stark ins Rollen gebracht, dass die Hochzeit 1970 war. Wenn man das jetzt weiter betrachtet, die Selbstmordraten von 1997 bis 2010 waren besonders hoch, deswegen auch der schlechte Ruf. Das heißt, in dieser Zeit 97 bis 2010, wenn man das aber mal runterrechnet, bei auf 100.000 Bewohner
Ja.
haben sich nur 27 das Leben genommen. Also das ist zwar schon eine hohe Zahl, aber auf Höhe der Bevölkerung ist das jetzt nicht so viel. Wenn man das mal auf Deutschland vergleicht, ist die Rate auf 12. Also 100.000 Deutsche, 12 Leute bringen sich um. Also das ist jetzt nicht so extrem viel, dass man sagt, boah, dieser Ort muss magisch verflucht sein auf eine Art. Im Jahr 2020 war die Zahl jedoch auf 22, auf 100.000 Bewohner. Das erklären die sich aber durch die Corona-Zeit, dass da viele Leute einfach nicht mehr mit dieser Zeit klarkamen und dass sich deswegen dann so viele umgebracht haben.
Hatten ja auch nicht mehr viele. Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns das habe ich jetzt natürlich auch nicht geforscht, aber das ist jetzt nur eine Vermutung von
Ja.
mir, dass das bei uns natürlich auch so war, weil die hatten keine mehr zum Reden, die ganzen öffentlichen Einrichtungen waren
Ja.
zu, du durftest nicht mehr hingehen, du durftest nur noch telefonieren.
Und das in Japan, wo die Leute ja sowieso isoliert sind.
Ja.
Und wenn man das Ganze mal auf das heutige Niveau betrachtet, sind wir bei Deutschland 12 und Japan 15. Es sind nur drei mehr, die sich pro 100.000 umbringen. Also kann man jetzt von dem Akikogahara-Wald nicht sagen, dass sich da besonders viele umbringen. Das ist nicht der Fall.
Es gibt doch hier auch so eine Selbstmordbrücke in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wo die ist, aber da stürzen sich hier auch mehrere im
Ja.
Jahr herunter.
Ja, ich kenne nur diese Hundebrücke, wo sich Hunde umbringen.
Die habe ich,
Aber
das
die ist
ist
in
ja.
England, glaube
Ja.
ich, ne? Genau. Ja, das nimmt jetzt schon mal so ein bisschen diesen Ruf weg. Ja, es gehen Leute hin, um sich umzubringen, aber es ist nicht die Masse, die von Hollywood suggeriert wird. Und wie ich erfahren habe, die meisten, die das dann vorhaben, die gehen dann in den Wald und legen so ein Band, so ein Tape. Und damit man ihr Weg verfolgen kann. Und das ist ja schon ein Zeichen von, halt mich davon ab, das zu tun.
Beziehungsweise, wenn sie sich das anders überlegen, ob wir zurückkommen.
Dass sie zurückkommen, genau,
Ja.
weil es ja einen Mythos gibt, dass man sich verläuft. Viele errichten dann ein Camp, also so ein Zelt, die werden oft gefunden und überlegen sich das halt dann und kehren wieder zurück. Also ganz selten, dass dann wirklich Leichen gefunden werden.
Absolut.
Aber es passiert.
Es sind ja auch Schilder aufgestellt worden
Ja.
jetzt von der japanischen Regierung.
Genau, gebt euch nicht auf, denkt an eure Familie und das soll einen
Genau.
eben ins Gewissen reden.
Ja.
Richtig. Aber ja, wie gesagt, der Ruf, der ist hartnäckig und der wird auch so schnell nicht. Ja.
Also die nächsten Generationen denke ich nicht. Besonders wenn jetzt wieder einer dahin fährt sich und das schafft und sich wirklich umbringt oder tatsächlich sich einfach umbringt, sagt jeder, ja,
Ja,
wieder der
das ist
Wald.
der Wald. Weil, wenn wir das jetzt weiterspinnen, gehen wir mal in Richtung Klischees von dem Wald. Alleine weil es diesen Ruf hat, sagt man, dieser Wald ist verflucht durch die Seelen, die sich dort umgebracht haben. Heißt, wird immer mehr. Und die, die keine anständige Bestattung bekommen haben. Denn auch in Japan ist es wichtig, eine anständige Bestattung zu bekommen. Und wenn sich da jetzt tendenziell immer mehr Leute umbringen, dann hast du natürlich immer mehr Seelen, die diesen Ort heimsuchen. Aber was sagt man über den Wald? Der Wald soll erstens mal unheimlich sein und Wege sollen verschwinden. Das heißt, man geht durch den Wald und soll sehr, sehr schnell seinen Weg verlieren, weil der eben so dicht ist. Also die Natur soll sehr, sehr schön sein, aber für jemand, der nicht gerne in der Natur ist, würde ich mal sagen, der ist sehr, sehr dicht der Weg. Wer sich dort verläuft, kommt nie wieder zurück. Das ist auch einer der Klischees.
Aber ganz ehrlich, der ist ja riesig.
Ja, der ist
Und
5000 Fußballfelder groß. Das ist schon eine Menge, ja.
ja, und dann brauchst du erstmal eine gewisse Zeit, bis du mal wieder ein Ende siehst. Also, und wenn du dann noch im Kreis läufst, du sinkst dann noch ein durch den
Ja,
Boden, weil
und
er
du brauchst
nachgibt
aber
und
auch
so.
ein räumliches Denken. Du musst dir zumindest merken, aus welcher Richtung du kommst. Und da haben wir wieder ein Ding. Kompasse oder Kompanten funktionieren nicht richtig oder gar nicht. Und da habe ich was Interessantes gefunden. Es soll magnetische Steine geben und der Boden soll sehr eisenhaltig sein, wegen eben diesen Vulkan und wegen dem, was da vor 1200 Jahren ausgeschüttet worden ist. Das heißt, Kompasse funktionieren wunderbar in dem Wald, aber es soll einige Stellen geben, wo der halt in einer anderen Richtung zeigt und das soll eben an diesen Steinen liegen.
Ja, klar.
Es hört sich logisch an.
Ja, das ist einfach erklärt.
Das nächste ist, dass kein GPS funktionieren soll. Und das ist auch ein Klischee, das sehr veraltet ist. Mittlerweile fährst du dort bessere Netz als in Deutschland in dem Wald. Und das GPS funktioniert jetzt wunderbar, aber vor 20, 25 Jahren eben nicht. Und ich denke, dass das so ein Angstmacht-Ding ist, ne? Du hast dort kein Handyempfang, kein GPS und der Kompass funktioniert nicht und zack, hast du Angst, dich dort reinzubegeben. Genau.
Ja, das war dann wahrscheinlich ein schöner, gestreuter
Ja.
Versuch, die Leute davon abzuhalten.
Aber da haben wir schon direkt das Gegenbeweis. Es gibt dort so eine Militärschule in der Nähe. Und die Militärschüler, die dort auch patrouillieren und Übungsgänge machen, die sind auf ihr GPS und auf ihr Kompass angewiesen. Und nach dem weiß man ganz genau, das funktioniert wunderbar. Da gab es auch nichts. Es gibt zwar Gruselgeschichten von denen, da kommen wir später zu, aber diese Klischees, die kann man wirklich sagen, die sind fake und du kannst dich da wunderbar mit einem Kompass, genau.
Ja, was total, das fällt mir gerade ein. Es gibt zum Beispiel einen Bericht von einem Mediziner, der das studiert und dokumentiert hat, diese Versuche von Selbstmord, weil bei manchen haben sie es ja wieder rechtzeitig gesehen und die kamen raus,
Ja.
dass sie an den Suizidversuch später überhaupt gar keine Erinnerung mehr
Die
haben.
haben so eine Amnesie, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Sie haben eine Amnesie entwickelt dagegen. Das ist auch krass,
Das
oder?
ist auch krass und das provoziert ja wiederum, dass das irgendwas Mystisches sein soll, wenn das bei vielen auftritt. Aber das geht ja an Menschen auch relativ schlecht, wenn du dich umbringen willst. Ich denke mal, das hat auch viel damit zu tun. Aber das hatte ich auch irgendwo aufgeschnappt, dass da eine Amnesie vorhanden sein soll. Und ich meine, hey, wenn es dir besser geht, dann ist es doch egal.
Ja,
Ja.
dann ist es vielleicht besser sogar, dass du es nicht weißt.
Aber das hatten wir bei den 411-Fällen auch, dass die verloren gegangen sind, können sich nicht erinnern, was in diesen Stunden passiert ist. Also ich habe jetzt keine 411-Berichte in den Wald gesehen oder gefunden, aber interessantes Phänomen, interessant zu wissen.
Ja, das fehlt noch so ein bisschen im Wald, die
Ja,
411-Fälle.
das fehlt, das stimmt. Um mal die Berichte von den Soldaten aufzuschnappen, beziehungsweise von diesen Schülern, da gibt es zwei Berichte. Und zwar soll man bei den Wanderungen und den Übungen so ein leichtes Ziehen an den Klamotten gemerkt haben. Das heißt, du läufst und du merkst, wie etwas an dein T-Shirt zieht. Und normalerweise würdest du dann denken, dass das der eine Kamerad war. Und in dem Moment, wo die sich dann umdrehen, ist dann da niemand. Und das zweite Phänomen, was ich ein bisschen übertrieben finde, ist, die sollen weiße Hände aus Büschen gesehen haben, wie so weiße Hände nach dir greifen wollen oder auch aus dem Boden rauskommen. Aber es sind immer weiße Hände. Und ein Soldat hat eben berichtet, der ist da lang gelaufen und der hat dieses Ziehen gemerkt und hat dann gesagt, jetzt hör doch auf, du Assi, und dreht sich um. Und dann sind so 10, 20 Meter hinter ihm keiner, weil seine ganzen Kameraden wie angewurzelt vor Schreck stehen geblieben sind und sich nicht getraut haben, weiterzulaufen oder was zu sagen, weil die diese weißen Hände gesehen haben.
Und er hat es nicht mitbekommen.
Er hat es nicht mitbekommen. Er hat halt gedacht, er wird da so ein bisschen gemobbt, ne? Kann ja. man ja auch verstehen. Ja. Und inwiefern das glaubwürdig ist, ja, das weiß man nicht vielleicht. Aber ich finde es ganz interessant, dass das etwas ist, was viele sagen, dass man so ein Ziehen merkt. Ich meine, wir kennen das ja von der PU, dass man vielleicht mal sowas wie einen Schubsen merkt oder ja. so. Deswegen, das kann ich mir vorstellen, aber die weißen Hände, das ist mir ein bisschen zu sehr Hollywood.
Ja, definitiv. Diese Energie muss dieses Wesen haben.
Ja.
Ein anderer Artikel, den ich gefunden habe, über einen britischen Backpacker namens Liam Carter von 2019, der dort in diesem Wald übernachtet hat.
Oh.
Er verließ den Wald in Panik und hielt eine verrostete, verlassene Kinderbrotdose in der Hand, einen Hinweis auf mögliche Hinweise verstörender Funde oder Eindrücke im Waldinneren. Solche Begegnungen, auch ohne Suizidabsicht, können traumatisiert erlebt werden.
Das glaube ich, ja.
Also du hast da so eine Dose auf einmal in der Hand, also du stehst auf, hast da so eine Dose in der Hand
und das ist creepy.
Du weißt gar nicht, wo das kommt und du kannst dich nicht dran erinnern.
Das ist auch immer
so ein Ding, ne?
Es gibt einen Ablauf im Wald. Das ist cool, dass du das mit der Dose gerade gesagt hast. Und zwar, wenn du durch den Wald läufst, dann können dir mehrere Dinge passieren. Zum einen hörst du Stimmen, die nach Hilfe rufen. Und dein erster Impuls ist ja dann, hingehen und zu helfen. Also es kann ein Flüstern sein, es kann ein Schreien sein, beides. Und wenn du dieser Stimme folgst, dann sollst du eben genau das, eine Brotdose finden oder einen Blumenstrauß oder einen Teddy oder ein Tagebuch. Also diese vier Gegenstände. Und wenn du dann dieser Spur weiter folgst, sollst du sogar eine Leiche finden. Also das ist so der Ablauf. Also du findest diese gruseligen Dinge. Und da haben auch ganz viele drüber berichtet, die aus Deutschland in den Wald gegangen sind, wenn du in den Wald reingehst und mal diese Schnüre folgst, dass du dann diese Überbleibseln findest. Du findest diese Zelte, du findest die Lebensmitteltüten mit Wasser. Das sind halt wirklich alles so Anzeichen, wo du weißt, hat es jemand versucht? Hat er das geschafft? Hat er es nicht geschafft?
Ja, aber wenn du weitergehst, findest du ja dann die Leiche.
Ja, das könnte sein. Und ein Reporter erging es nämlich genauso. Der ist reingegangen in den Wald. Der hat erst etwas, also der hat auch diese Stimmen gehört und hat dann auch Dinge gefunden, wie eine Brotdose, und ist dann weitergegangen und hat einen männlichen Körper gefunden, der dann auch schon eine ganze Weile tot gewesen ist. Mhm. Und da gibt es dann eine Nummer, die kannst du anrufen. Da kommt da so ein Bergungsteam und die bergen das, weil das ja doch jetzt das ein oder andere Mal passiert. Also das passiert leider.
Ja, also müssen die schon ganz schön verzweifelt sein, ne? Oder halt,
ja, sie durch den
Wald.
Ja.
Also du gehst ja erstmal nur mit dem Gedanken rein.
Ja, also zumindest gehst du mit den Gedanken rein, ich beende jetzt mein Leben und komme nicht mehr zurück. Aber allein, dass die Lebensmittel mitnehmen, zeigt ja schon, dass sie zögerlich sind.
Genau.
Und viele da lassen ja sogar einen Hilfebrief oder so ein Statement, sucht nicht nach mir. Das ist ja auch ein Hilferuf. Und das finde ich aber gut, dass sie es machen, weil dann haben sie noch nicht losgelassen. Es gibt die andere Art, sich umzubringen in den Wald, und zwar Leute, die wirklich fest den Entschluss gegriffen haben, ich bringe mich jetzt um. Die gehen wirklich einfach nur rein, erhängen sich und dann ist gut. Und die werden genauso gefunden. Also die haben das fest geplant und die ziehen das auch durch.
Ja.
Es war nicht so toll, aber das sind so die zwei Arten. Es gibt die, die zögern, und es gibt die, die wirklich fest diesen Plan haben. Ich bringe mich um, und die erhängen sich wirklich meistens immer. Also da hat so ein Reporter wirklich gezeigt, der ist dann diesen Weg gefolgt und hat dann diese alten Schnüre an den Bäumen gesehen, wo dann die Rettungsmannschaften wahrscheinlich das gekappt haben.
Ach, Wahnsinn. Okay. Dann lieber die anderen Zettel.
Ja, lieber das und dann noch jemanden finden, vielleicht der kurz vorm Verhungern ist. Den kann man dann nochmal wachrütteln, den kann man dann sagen, hey, schau, komm, du gehst in Therapie, weil das ist ja keine Lösung.
Du kannst dich eh nicht mehr wehren, ich nehme dich jetzt auch mit.
Also. Ja, ganz ehrlich, da wäre mir dann der auch scheißegal, denn der wird mitgenommen und hat Pech gehabt.
Genau.
Ja.
Dann muss das halt nochmal versuchen, wenn er das nicht will. Aber ich habe ein reines Gewissen und habe ihm
gesagt. Ja, das denke ich auch, und ich finde, das sollte auch jeder so machen. Anders ist es wiederum, dass es da Stimmen gibt, die man nicht hört. Das ist jemandem passiert, der hat den Wald gefilmt, also mit seiner Kamera, Und es war ein wunderschönes Erlebnis. Und dann ist er nach Hause gegangen, hat sich dieses Video angeschaut und hat in dem Video die Schreie um Hilfe gehört. Und das ist auch creepy. Es ist nochmal anders, als wenn du Schreie hörst und hingehst. Und er hat wirklich nur gefilmt und hat aber nichts gehört. Und dann auf der Kamera waren diese Schreie zu hören.
Wahnsinn.
Ja. Und auch wieder anders, eine weitere Variante ist Schreie, die man hört, aber wiederum nicht auf der Kamera sind, dass Leute auch gefilmt haben und die haben diese Schreie gehört und sind wieder hingegangen, aber diese Schreie, die sie wirklich laut gehört haben, waren nicht auf dem Videomaterial. Auch wieder eine seltsame
Oh,
Nummer.
das kennen wir auch.
Und das kennen wir auch, zwar nicht mit Schreien, aber mit wirklich lauten Geräusche. Wie bei Holger K., diese Schritte, die waren so extrem laut. Ja.
Ja.
Und ich find's toll, dass es da so verschiedene Varianten gibt. Also spuken tut's dort schon so ein bisschen, ist aber gar nicht verwunderlich, wenn dort, weiß ich nicht, 27 Leute alleine nur gestorben sind, dann ist das ja schon wahrscheinlich eine ein oder andere Seele, die dort umhergeistert. Halte ich für wahrscheinlich. Verflucht ist der Ort dann deswegen noch lange nicht, aber
Das kommt noch.
das kommt noch.
Also ich habe eine Geschichte gefunden von ein paar Wanderern, die haben das so umschrieben: Ich und mein Freund waren vor ein paar Monaten dort. Also das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Das war so 2020. Wir haben einige seltsame Gegenstände gefunden. Einen halben Tennisball, Seile, ein Teil eines Nummernschildes und eine rote Statue. Nach etwa einer Stunde im Wald fing ich an, mich unwohl zu fühlen. Wir haben unseren Weg zurück zum Hauptpfad gefunden und sind wieder nach Hause gegangen.
Okay, das hört sich ja
Also,
alles gut gegangen erstmal.
ja, die sind rein, sind zum Wandern dort, haben gemerkt, boah, hier fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Wir gehen einfach wieder zurück.
Ja.
Ich glaube, das war die bessere Wahl.
Ich glaube auch, das war. Also, ich meine, klar, die Gegenstände, die du findest, die sind unheimlich. Das glaube ich. Na ja,
Ja.
klar, weil sie da nicht hingehören.
Ja.
Aber ja, das. Naja, alleine schon, wenn du weißt, an dem Ort, wo du bist, ist jemand gestorben. Und du weißt das, dann fühlst du dich auch unwohl. Also ich habe mich bei Holger K. unwohl gefühlt, aber wegen der Geschichte. Also jetzt nicht, weil das so gruselig war, sondern diese Geschichte war halt bedrückend, weil du weißt, ich bin jetzt da, wo jemand wirklich gefoltert und ermordet worden ist. Und deswegen, ich glaube, Leute, die feinfühlig sind, die spüren das an dem Ort auch.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich, ja. Dann hätte ich jetzt noch eine Geschichte, die ist jetzt mal was ganz, ganz anderes.
Jawohl, ja.
Die Lichter über der Nationalstraße. Es war eine einsame Nacht auf der verlassenen Nationalstraße durch den Wald von Yucay. Nur die Scheinwerfer des Wagens durchschnitten die Dunkelheit. Plötzlich tauchten am Himmel mehrere grell weiße Lichter auf. Sie schwebten zunächst ruhig, dann bewegten sie sich ruckartig auf. Sie schwebten zunächst ruhig, dann bewegten sie sich ruckartig. Im 90-Grad-Winkel, lautlos, völlig unmenschlich. Das Auto begann zu vibrieren, als ob die Lichter direkt über mir hingen. Für einen Augenblick fühlte ich mich wie eingefroren, unfähig zu atmen. Und dann, ohne Vorwarnung, schossen die Lichter in den Nachthimmel. Schneller als jedes Flugzeug.
Da haben wir sie, Aliens, ja. Passt
Genau.
auch wiederum, ist ein gigantischer Berg, ein uralter Vulkan, ist ein Naturschutzgebiet und finde ich sehr, sehr cool, dass du da eine UFO-Geschichte zu gefunden hast. Weil man weiß ja da noch nicht so viel drüber. In der Nähe von großen Bergen hatten wir Mount Shasta auch ganz viele UFOs.
Ja, genau.
Ja.
National Vorwarnfelder hier in
Richtig,
dem
genau.
Nationalpark, natürlich.
Amnesie haben wir. Leute verschwinden jetzt da nicht, aber wer weiß, vielleicht findet man da noch den einen oder anderen Fall. Ich hätte jetzt noch ein paar paranormale Geschichten, die Leute dort erlebt haben. Zum einen, was ganz kurz ist, dass Leute in den Wald schemenhafte Erscheinungen sehen, beziehungsweise auch voll manifestierte Menschen, die einfach plötzlich da sind, du drehst dich um und das ist weg. Also nennen wir es mal Geisterscheinung. Das passiert, würde auch gut reinpassen. Und dann haben wir noch ein Phänomen, was nicht unbedingt in den Wald selber passiert, sondern auch an dieser Landstraße. Und zwar soll es da irgendwo eine Kreuzung geben mit einer Ampel. Und du fährst nachts meistens, fährst du dorthin und die Ampel ist rot und die bleibt rot, die bleibt rot. Und du fragst dich, hey, was ist mit der Ampel los? Ist die kaputt? Und dann schaust du Und plötzlich guckst du aus deinem Fenster, ich weiß nicht, die fahren auf der anderen Seite, bei denen ist rechts, glaube ich, das Lenkrad, ne? Jedenfalls guckst du auf der
Ist es
Fahrerseite
in
raus,
Japan
die
so?
fahren auch auf der anderen Straßenseite, ja.
Echt?
Ja.
Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm.
Und du guckst raus, also je nachdem, wo deine Fahrerseite ist, und dann steht da plötzlich eine Frau. Und dann soll die Ampel aber auch grün werden, sofort. Und man soll dann ganz schnell Gas geben, weil man sich erschreckt. Die andere Variante dieser Geschichte ist, es ist rot und rot und rot. Und du stehst dort und du guckst so in den Wald. Und da ist dann dort jemand, denkst dir, was macht der? Und dann rennt der blind auf dich zu. Also so richtig creepy. Und der rennt und rennt und rennt. Und dann soll die Ampel wiederum auch grün werden, sodass du ganz, ganz schnell losfährst. Finde ich sehr, sehr unheimlich.
Ja, total,
Kann ich mir gut
total.
vorstellen. Nochmal unheimlicher ist es, du fährst diese Landstraße entlang, guckst bei der Fahrt so in den Wald und dann siehst du da so einen grinsenden Mann, der sich so richtig doll abgrinst und dich anguckt. Und du denkst dir, was ist das denn für ein Irrer? Und fährst du weiter, 5 Minuten später ist der wieder an der Stelle, wo du bist, wo er gar nicht sein könnte. Und das soll dir dann ganz oft passieren, bis du dann anhältst. Und dann, na, wer weiß, was dann passiert. Und die letzte Variante mit dem Auto ist, du stehst an der beliebigen Ampel, es wird wieder rot. Und der Klassiker, du guckst in den Rückspiegel und hinter dir sitzt eine Frau. Und dann sollst du
Ja.
wiederum aufs Gas treten und wahrscheinlich einen Unfall bauen, weil du dich so erschreckt hast. Aber ja, dieser lachende, grinsende Mann, den will ich nicht irgendwie im Wald
Nee,
sehen. Das ist so
überhaupt nicht.
subtil unheimlich, das braucht man nicht. Eine Sache, die ich gefunden habe, die ich persönlich aber schon auch als Blödsinn betiteln würde, ist, es soll Banden von wilden Hunden geben, die dort umherziehen. Da gibt es wirklich null Beweise. Und gefährliche Bären, ja, es gibt dort Bären, aber die sind halt überall gleich gefährlich.
Ja,
Also
wie mit
legt
Schweden oder so.
euch nicht mit einem Bär an. Ja.
Richtig.
Und ein Mythos, ein Serienkiller soll im Wald sein Unwesen treiben, aber das ist wieder so eine blöde, banale Klischeegeschichte. Wo soll denn der seine Opfer finden, wenn der ein Serienkiller ist? Ich meine, da, das ist so
Ja
ein
gut, wenn es
Gruselding.
viele Wanderer gibt.
Ja, aber da müsste es ja viele, viele, viele Ermordete geben. Da
Ja,
müsste es ja
stimmt.
irgendwie. Oder er lässt es als Suizid aussehen. Aber ich glaube, das hätte die japanische Regierung dann doch irgendwie. Ich glaube, das ist wieder so ein Gruselding, damit die Leute nicht in den Wald gehen. Weil das ist ja
Ich denke
schon
auch.
pädagogisch auch wertvoll, wenn du die Suizidgefährdeten, die sind ja bunt gemischt, von relativ jungen bis so wirklich Geschäftsmänner, ältere. Und wenn du schon hörst, da ist jetzt ein wilder Bär oder so, dann gehst du da nicht hin. Ich glaube, das ist schon so ein natürlicher Schutz.
Also wenn du dich umbringen willst, ist dir das, glaube ich, wurscht.
Dann ist dir das wurscht, ja, dann freust du dich
Obwohl ich weiß
wahrscheinlich.
nicht, ob mir das wurscht wäre, wenn ich dann einem Bär begegne. Auf welche Art möchtest du dann doch lieber
Ja, du
sterben?
willst ja sonst sterben, aber nicht schmerzhaft, glaube ich, ja.
Genau. Also ich möchte nicht vom Bär zerfleischt werden.
Also wir wollen uns da gar nicht über Suizide lustig machen.
Nein,
Das
sorry, das soll nicht so rüberkommen.
ist auch ein Thema, das nehmen wir ernst und
Ja.
da kriegt man auch sehr gute Hilfe. Wir können auch gerne mal was einblenden zu dem Thema. Aber ich muss sagen, nach dieser ganzen Recherche über den Wald habe ich mir zum einen so ein bisschen mehr erhofft.
Ja.
Und der hat jetzt nicht das Gefühl hinterlassen wie der Hoyerbacho-Wald. Beim Hoyerbacho-Wald habe ich gesagt, boah, da muss ich hin. Weil extrem paranormale Phänomene,
Ja.
dimensionale Barrieren. Und da ist es halt eigentlich schon wieder traurig. Die Leute gehen hin, um sich umzubringen. Aber eigentlich ist das ein super schönes Naturschutzgebiet, mit einem sehr, sehr schlechten Ruf.
Und ich habe aber noch eine
Oh
Geschichte.
ja.
Und zwar das Objekt über dem Haus. Dann gibt es ja auch Siedlungen in der Nähe.
Ja.
Und spät in der Nacht stand ich draußen, eine Zigarette in der Hand. Die Welt war still, fast zu still. Dann fiel mein Blick nach oben und ich sah es. Ein scheibenförmiges Objekt, größer als jedes Flugzeug, schwebte lautlos über meinem Haus. Die Kanten glühten in einem seltsamen metallischen Licht. Plötzlich schien die Welt um mich herum zu verstummen. Kein Grillen. Kein Wind, kein Laut, nur dieses Ding am Himmel. Sekundenlang hing es unbeweglich über mir. Dann, ohne Geräusch, verschwand es, als hätte es nie existiert.
Geil.
Das ist wieder die zweite Sichtung.
Ja, und auch so unheimlich, also so lautlos.
Ja, genau.
Also.
Kein nichts. Keine Tiergeräusche, kein Wind.
Ja, das ist auch so ein Klischee, dass so, es wird behauptet von dem Yukai, dass es dort kein Leben geben soll. Und das soll ja wieder suggerieren, der Wald ist böse. Aber da gibt es eine ganz große Vielfalt von Wildschweinen, nee, Warzenschweinen, nee, Wildschweine, Bären, Eichhörnchen, ganz seltene Vogelarten, die dort nisten. Also der ist wirklich wunderschön, wenn man sich das anschaut.
Ja, tatsächlich.
Und ich habe gelesen, dass es soll. Das ist jetzt wirklich nur eine Spekulation, die man auch sofort entkräften kann. Es soll ein Dorf geben, wo die Leute, die sich umbringen wollten, es aber nicht durchgezogen haben, sich quasi in den Wald zurückgezogen haben, um außerhalb der Gesellschaft zu leben. Und in diesem Dorf sollen die eine eigene Gesellschaft gebildet haben, die dann im Wald andere ihrer Art suchen und aufnehmen. Und dieser Gedanke, der ist auch romantisch und so. Und in diesem Mythos wird auch gesagt, dass die Polizei mit diesem Dorf zusammenarbeitet, damit das Dorf geheim bleibt. Und wenn man da mal ein bisschen recherchiert, ist das das Dorf, worüber wir zweimal geredet haben. Das ist im äußersten Rand von dem Wald an der Landstraße. Und
Genau.
dieses Dorf ist eigentlich voller Pension, wo Gäste übernachten können, die in den Wald wollten. Und das ist auch das große Geheimnis. Also da werden halt viele Mythen gesponnen über den
Ich
Ort.
glaube auch, ja.
Ja.
Wenn jeder eine gute Geschichte hat und das da erzählt, wird das
Ja.
mit aufgenommen und schon hast du wieder was Neues.
Ja. Es soll auch eine geheime Sekte geben in dem Wald. Auch das ist sehr, sehr übertrieben, denn es gibt ja verschiedene Kulte, die den Berg verehren, also die den Fuji verehren. Und ich weiß nicht, in den letzten 100 Jahren gab es das dort und die haben halt ganz viele kleine Fuji-Berge in der Landschaft gebaut, weil Frauen dürfen nicht auf diesen Berg. Und damit aber die weiblichen Anhänger das auch können, gibt es so eine Berge, die haben sie aufgehäuft, die sind 20 Meter hoch, genau in derselben Form, damit Frauen auch diese Pilgerreise machen können. Finde ich ganz fair.
Ja, ist in Ordnung, finde ich
Ja,
super.
aber es ist halt kein geheimer Kult oder kein böser Kult, sondern einfach ein Shinto-Buddhismus-Mischglaube, der sich da aufgetan hat.
Ja, du, es gibt überall irgendwie immer neue Religionen, ne?
Ja, finde ich auch gut.
Also,
Sollen sie auch
ist in
alle so
Ordnung,
machen. Ne? Sollen alle ihr Weg finden zur Erleuchtung.
ja.
Aber ich konnte jetzt sonst nichts Krasses, also nicht, dass ich was Krasses gesucht habe, aber jetzt nichts Schockierendes über den Wald finden.
Nein, ich tatsächlich auch nicht. Bis halt auf diese Geschichten, aber die waren ja eigentlich nicht unheimlich.
Ja.
Das waren drei Echtzeiterzählungen. Aus einem Zeitungsartikel,
Ja.
den ich einmal durch einen Übersetzer gejagt habe, weil ich ihn nicht lesen und verstehen konnte. Genau, das, aber gut, die haben wir hier in Deutschland auch, ne?
Natürlich. Der
Also.
Schwarzwald ist auch unheimlich. Da gibt es auch, also ich weiß, der heißt ja nicht umsonst Schwarzwald, weil er dunkel ist und da gibt es bestimmt auch Mythen und Legenden drüber. Und der Schwarzwald ist wesentlich größer.
Der kopflose
Der
Reiter.
kopflose Reiter zum Beispiel, genau.
Ja.
Und wir haben es ganz am Anfang gesagt, Japan klagt wirklich darüber, dass der Westen ihren Wald halt immer so
Schlecht macht.
schlecht machen im Sinne von Hollywood-Gruselgeschichten. Aber den Ruf wirst du halt nicht los, weil
Nein.
das zieht ja auch Touristen an.
Genau.
Ne? Aber so das, was ich jetzt gesehen habe, auch so Reporter, die durch den Wald gehen, der Wald ist einfach wunderschön. Ich habe eine Doku gesehen auf YouTube, da geht ein Reporter, der geht immer mal wieder, also das ist ein Geologe, und der geht diesen Wald ab, um eben diese Zeltlager und Leichen zu finden. Und der schützt damit den Wald, der sammelt den Müll auf und der hat dann so ein Kamerateam mitgenommen, wo konntest du halt mal gucken, wie das so ist, wenn man so ein Band folgt. Ja, da ist dann wirklich ein Zelt und aber die finden im seltensten Fall jemanden, weil die meisten Gott sei Dank ihren Weg zurückfinden, weil die japanische Regierung wirklich Schilder aufstellt und auch besser aufklärt. Und das finde ich sehr gut.
Ja, ich habe tatsächlich gelesen nebenbei, dass die wirklich tatsächlich Probleme haben mit dem ganzen Müll, der da jetzt rumliegt.
Ja.
Also, das ist auch schon Wahnsinn.
Aber zu dem Müll habe ich was sehr Lustiges gefunden. Es gibt amerikanische und europäische Plünderer, ja, die Urlaub in Japan machen, um diese Lager zu plündern. Also als ob da jetzt irgendwas Wertvolles zu finden ist.
Oh, nicht
aber wirklich. Diesen Tourismus, den scheint es wirklich zu geben. Also ich weiß nicht, ob sich das lohnt jetzt für, keine Ahnung, aber das gibt es.
Für eine Brotdose.
Für eine Brotdose oder ein japanisches Handy oder so. Er ist traurig, aber das machen die Leute nicht alles.
Ja, also wie gesagt, ich habe nicht viel darüber gefunden, außer dass es schön ist. Dann haben wir heute mal tatsächlich eine kürzere Folge.
Ja, ich habe mir auch mehr versprochen. Also ich habe damals, wo der Horrorfilm rauskam, der heißt The Forest, da geht es ja um den Wald, den fand ich geil, den Film, den fand ich super geil. Und auch wegen dieser Hollywood-Idee habe ich auch gedacht, okay, der müsste heftiger sein. Aber das ist er nicht.
Nee.
Und das können wir mit gutem Gewissen sagen, dass dieser Wald wirklich einfach nur einen wirklich schlechten Ruf hat.
Tatsächlich, ja. Das stimmt.
Ich meine, beim Appalachian Trail sofort hin, Untersuchungen machen,
ja,
Hoyabatsu sofort hin. Ja.
Obwohl, da gab es einen Reporter, ich glaube sogar, was war das da, von ProSieben, der eine Nacht dort...
Im Hoyabatsu, ja, in diesen, in den Rondell.
Genau, ja.
Da weiß ich nicht, wie gestellt das war bei ProSieben.
Das weiß ich auch nicht. Aber dem geht super. Der ist nachts auch einmal spazieren gegangen.
Richtig, genau. Und die haben auch nachts gefilmt. Das habe ich gesehen. Das lief bei Galileo. Ja.
Ach, Galileo Mystery, oder
was? Nee, das war nur normal Galileo. Das war nicht Galileo Mystery. Ja. Aber das wäre halt ein geiles Experiment. Der Hoyabatsu, der ist jetzt nicht so weit weg wie nach Japan. Japan, der kostet der Flug... weiß ich nicht, 2000 Euro, wenn du ihn günstig kriegst, ja. Aber Hoyabatsu, das ist was man mal real machen kann.
Hätte ich auch Bock.
Ja, weil das
ganze Equipment mit rein und dann dahin und dann...
Ja, und alle Klischees einmal überprüfen. Die Barriere, das Rondell, die Drohnen, ja, alles.
Also Rondell gibt es definitiv.
Kann man nachgucken. Das ist auch ein sehr schöner Kreis, in dem nichts wächst.
Ja.
Ja. Und da soll ja eventuell... mit dem Boden so nah diese Gräber sein. Deswegen ja diese Störung.
Uns fehlt noch ein Bodensonder.
Also ich hätte so ein Sondelgerät, so ein einfaches, aber das geht nicht tief.
Ja, und das bringt, du kannst ja keine Aufnahmen damit machen, richtig?
Nee, der zeigt dir nur an, ob Metall da ist. Ja, ja, so viel zu den Akikugahara-Wald oder Yukai. Ja, was sollen wir sagen? Also es ist ein wirklich schönes Naturschutzgebiet. Macht dort Urlaub. Guckt euch die Höhlen an mit diesen, ich glaube, 2 Meter Eiszapfen dort in den Höhlen.
Ja.
Ja. Also Japan wäre so, also für mich persönlich wäre Japan ein extrem tolles Reiseziel, weil ich die Kultur und die Religion sehr interessant finde. Aber ich glaube, in diesem Leben wird es nichts. Finanziell auf jeden Fall nicht. Aber ist eine komplett andere Welt. Und die haben ja noch, also Japan hat ja auch wirklich verfluchte Orte. Die haben ja auch einen viel engeren Kontakt zu ihren Dämonen, die Yokais, als wir hier haben. Die leben ja mit denen. Das ist ja das Tolle. Also dann, wenn ihr Fragen habt oder Geschichten, die wir weiterleiten sollen oder ihr Geschichten habt, über die wir reden sollen, dann schreibt uns gerne. Eure Meinung ist uns wichtig. Wie könnt ihr uns erreichen? Unten in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung sind alle Links zu YouTube, Instagram, Discord, Facebook. Denkt auch daran, das Paranormale Archiv hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal, also guckt auch gerne da vorbei. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Und immer schön daran denken, Tote haben es auch nicht leicht.